Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
So, die Simone hat mich schon geoutet gerade. Es ist recht, ich muss es einräumen, ich war der Schafjäger aus dem Video. Aber ich versichere, es sind keine Schafe dabei zu Schaden gekommen. Und in Schottland und in England gibt es auch genug Schafe, also von daher gesehen ist nicht ganz so schlimm. Nein, aber diese Schäfchen waren, das war ein bisschen schneller so auf dem Video, als es dann in der Realität war. Ich bin schon ein bisschen älter, da kann man nicht ganz so schnell laufen, wie es da aussieht. Ja, ja, ich habe den Schafen eine ganze Masse zugemutet und zugegeben. Wir muten euch mit der aktuellen Predigtreihe hier 3 Wochen lang, 2 Wochen sind ja schon rum, ganz schön harte Botschaften zu. Erst hört ihr euch 2 Predigten von Christoph Schmitter an, dass das Leben hart und ihr nicht so wichtig seid. Naja, ihr scheint es ausgehalten zu haben. Ihr seid ja schon wieder da und wie ich so sehe, sind die Reihen des Saal 7 einigermaßen gut gefüllt. Also aber eigentlich ganz gut gefüllt. Nun denn, also ihr wollt es ja anscheinend nicht anders haben. Und dann habe ich heute die dankbare Aufgabe zum Abschluss dieser Predigtreihe, die Nachricht mitzuteilen, die in den ewigen Scharze der ungeliebten Botschaften unangefochten auf Platz Nummer 1 steht. Nämlich: Du musst sterben. Auch der Totenkopf trägt eine Sonnenbrille. Der Tod ist, um es mal so auszudrücken, ein ziemlich negativ besetzter Begriff, nicht wahr? Und es soll sogar Menschen geben, die Angst vor dem Tod haben. Ganz anders zum Beispiel der amerikanische Theologe Woody Allen. Der hat mal gesagt, Woody Allen hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Na ja gut, ich bin nun Gottlob kein Arzt und ihr nicht, seid ich ein armer Patient, dem ich diese Botschaft irgendwie individuell auftische, wobei mir dann gleich ein etwas älterer Witz einfällt, ein ziemlich böser Witz, der wie folgt geht: Ein Mann sitzt nach der Untersuchung sorgenvoll am Rande der Liege und hart auf die Diagnose des behandelnden Arztes. Der setzt eine sorgenvolle Miene auf und wendet sich zum Patienten und sagt: Ich habe eine sehr schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Der Patient antwortet: Zuerst die schlechte Nachricht. Der Arzt: Es tut mir sehr leid für Sie. Sie haben eine unheilbare Krebserkrankung, die sich bereits im Endstadium nähert. Der Patient: Das ist ja furchtbar, Herr Doktor. Und unheilbar, mich trifft es wie ein Schlag. Und was soll dann noch eine gute Nachricht sein? Nun, Sie haben interessanterweise gleichzeitig Alzheimer und werden diese Nachricht in wenigen Minuten vergessen haben. Nein, also ich bin heute nicht so ein böser Arzt, sondern ich bin nur jemand, der euch heute erzählt, dass ihr irgendwann einmal sterben müsst. Irgendwann einmal, ne? Wann dann, das weiß man nicht so ganz genau. Und es ist auch immer ein bisschen überraschend, wenn jemand plötzlich stirbt. So hätte zum Beispiel kein Mensch vor circa 10 Jahren gedacht, dass die Prinzessin Diana so plötzlich aus dem Leben gehen muss. Oder vor wenigen Tagen, ihr lest ja die Presse, ist der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider aus dem Leben gerissen worden. Ein Verkehrsunfall, vielleicht mit nachvollziehbaren Hintergründen, aber hätte bestimmt nicht damit gerechnet, dass das passiert. Und ebenso wenig Anfang des Jahres ist der junge amerikanische Schauspieler Heath Ledger gestorben, den wir auch ein paar Leute kennen aus Brokeback Mountain und jetzt im letzten Batman-Film. Ganz junger, talentierter Schauspieler, von dem man sich noch viel erwartet hat, weg. Und umgekehrt wundert man sich dann zuweilen, dass alte oder schon fast totgeglaubte Menschen unter schwierigsten Umständen überleben. Ich habe das mal erlebt, eine damals schon ältere Oma einer Freundin von mir. Die hatte Mitte der 90er Jahre eine ganz schwere Kopfoperation und hatte danach so ein tennisballgroßes Loch im Kopf, was also offen gestanden hat und wo die Ärzte alle gesagt haben, die stirbt, alle rechnen mit dem Tod, die ganze Familie hat sie eigentlich im Prinzip schon abgeschrieben. Pustekuchen, das war irgendwie so 1995 ungefähr, diese Oma lebt heute noch, weiß ich, und dafür starb dann aber wenige Jahre, nachdem das passiert ist, der Vater von der besagten Freundin aus heiterem Himmel, ohne dass da irgendjemand mit gerechnet hat. Oder ich gucke immer jede Woche bewundernd in das Zeitmagazin rein, weiß nicht, ob einige von euch die Zeit lesen, da wird immer auf der letzten Seite Helmut Schmidt, unser Altbundeskanzler, interviewt von Giovanni Di Lorenzo, einem der Redakteure vom Zeitmagazin, und der Schmidt, der raucht seit seinem Leben lang wie ein bescheuerter Mentholzigaretten mit seiner Frau Loki zusammen und gibt jede Woche der Zeit noch ein brillantes Interview, ich glaube 90 ist er jetzt geraucht. Glaube ich gerade. Ne? Also unglaublich, wider aller medizinischer Vernunft halt, ist das ein Mann, der also im hohen Alter noch brillant ist und trotzdem dementsprechend also im Tod offenkundig noch lange von der Schippe gesprungen ist. Und solche Geschichten beiderlei Art werdet ihr kennen, vielleicht aus der Familie, im Freundeskreis oder vielleicht hat sich auch der Tod euch selber schon mal unangenehm genähert. Aber anscheinend nicht ganz so schlimm, weil ihr sitzt ja alle noch hier und hört mir zu. Und trotzdem, das ist der erste Punkt, den ich ansprechen will. Trotzdem, unser Tod, das ist eine verdrängte Selbstverständlichkeit. Die meisten von uns, behaupte ich jetzt mal, die leben so, als ob die Tatsache, dass alle Menschen sterben müssten, ausgerechnet auf sie nicht zutreffen würde. Habe ich dich ertappt dabei? Denkst du selbst öfter an deinen Tod? Bist du, wie man so schön sagt, vorbereitet? Oder was wäre denn, wenn du nach dem Gottesdienst nachher irgendwann so um 13 Uhr, 14 Uhr heimfährst und sagen wir mal bei einem Verkehrsunfall sterben würdest? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gar nicht mal so gering. Ich habe mir mal die Verkehrsunfallstatistik für 2007 angeschaut. Das sind ungefähr 5000 Leute, die gestorben sind. Da ist auch so ein trauriges Bild, wie man es öfter am Straßenrand sieht. Da ist so ein kleines Kind umgekommen bei der ganzen Geschichte. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass sowas passieren könnte. Und trotzdem werden die wenigsten von euch heute, die heute hier sitzen, ein Testament schon gemacht haben. Dazu sind zu viele junge Gesichter im Saal, da macht man sowas noch nicht. Aber unabhängig von solchen Dingen, denkst du überhaupt an deinen Tod? Kalkulierst du wirklich ein, dass das Leben ganz schnell vorbei sein könnte für dich? Oder hoffst du vielleicht so insgeheim, dass der Tod besiegt ist, bis du mal 70 ungefähr bist? Ich habe so vor circa 30 Jahren mal ein populärwissenschaftliches Buch gelesen. Ich glaube, ein Herr von Butler war das. Und da hat der Autor allen Ernstes behauptet, in nur wenigen Jahrzehnten könnte es möglich sein, dass der Alterungsprozess aufgehalten wird und wir dann so ewig körperlich leben, würden die Wissenschaftler so glauben. Aber was für ein furchtbarer Gedanke, immer in diesem unweigerlich verschleißanfälligen Körper zu leben. Wenn man so ein bisschen älter wird, weiß man ja so, dann kommen die ersten Zipperlein halt und der Körper ist halt genauso ein Verschleißgegenstand wie viele andere Dinge auf dieser Welt eben auch. Der geht vielleicht irgendwann mal kaputt und will das wirklich jemand ernsthaft in diesem Körper ein Leben lang leben? Kinder, die sind oft noch ganz unbekümmert beim Thema Tod. Das zeigt unser nächstes Bild. Da sehen wir zwei junge Mädchen, die so über so Grabsteinplatten auf einem Friedhof hüpfen. Das ist vielleicht noch ein unbekümmerter Umgang und ich denke, viele von euren Kindern werden vielleicht auch relativ unbekümmert mit dem Tod umgehen. Vielleicht wenn mal eine Beerdigung ist, dann verstehen die Kinder auch noch gar nicht, was da passiert. Trotzdem, meine persönliche erste innerliche Krise im Angesicht des Todes hatte ich schon im zarten Alter von 3 Jahren. Meine liebe Mutter, die hatte eine Vorliebe für 2 Kinderlieder und die hat sie daher jede Nacht an meinem Bettchen gesungen. Das eine war, weiß nicht, ob das überhaupt heute noch jemand kennt, alle Möpse beißen, nur der kleine Rollmops nicht. Das ging ja noch, ne? Das Lied war ganz offensichtlich eine Anspielung auf meine schon damals in der Hüftgegend runden Körpermaße. Und dann vielleicht auch ein Loblied auf meine kindliche Friedfertigkeit, möglicherweise. Allerdings war dieser Gedanke an potenziell beißende Vierbeiner schon nicht so ein Gedanke, mit dem ein Kind gerne einschläft. Also Mütter, denkt mal ein bisschen nach, was ihr so singt halt, ne? Wenn da eure Kinder in den Schlaf singen. Aber meine allabendliche Sinnkrise verursacht dann der Text des 2. Lieblingsliedes meiner Mutter. Das war wirklich richtig schlimm, ne? Nämlich, morgen früh, wenn Gott will, bist du wieder geweckt. Das ist, die Kenner, wenn's erkannt haben, nur ein Nebensatz in dem Lied Guten Abend, Gute Nacht. Aber einer, der mich damals wirklich umhaut, da kann ich mich heute noch dran erinnern, ich habe mir mal gedacht, was soll denn das heißen, wenn Gott will? Ne? Also könnte es eventuell sein, dass sich so der Wille, den kleinen Thorsten am nächsten Morgen wieder aufzuwecken, bei Gott, die Juristen würden sagen, über Nacht auf Null reduziert? Ne? Und ist das dann vielleicht meine letzte Nacht in meinem vertrauten Heierbettchen, wo ich immer gerne einschlafe, besiegelt mit einer düsteren Gesangsprognose meiner Mutter? Ja, und wenn mein Opa zu Besuch war, dann war das noch schlimmer. Da musste meine Mutter das Lied immer mehrfach singen, weil der Junge dabei so niedliche Tränchen weint. So, also die Leute, die meine Mutter kennen, also meine Mutter liebt mich wirklich sehr und ist ansonsten herzensgut und die wusste wohl nicht, was sie da in dem Köpfchen ihres Sohnes für ein existenzialistisches Horrorszenario anrichtet. Aber und vielleicht sorgen aber solche frühkindlichen Irritationen, irgendwann werdet ihr auch das erste Mal in eurem Leben mit dem Tod mal etwas unangenehmer konfrontiert worden sein, verstanden haben, was da passiert. Vielleicht sorgen solche Erlebnisse gerade dafür, dass man einfach irgendwann mal anfängt, den Tod zu ignorieren und sie in die hinterste Seelenschublade zu stecken, wo man nie reinguckt und die man nie aufmacht. Und wie sieht das so aus? Also welche Strategien gibt es da so? Ich nenne das mal wie einen asiatischen Kampffilm, habe ich mir gedacht. Nämlich ein Leben auf der Flucht vor der Todeskralle. Und es ist eigentlich so, wir praktizieren mit mehr oder weniger großem Erfolg eine Vogelstrauß-Taktik, nämlich so Kopf in den Sand, dann sieht uns der dunkle Schnitter nicht. genau hinhören, dass ich habe nicht dunkler Schnitter gesagt, also nicht unser Pastor oder so halt, sondern der dunkle Schnitter, das Symbol des Todes, was man ja so kennt halt. Ne? Der Sensenmann, sagt man manchmal auch. Ne? Also welche Strategien gibt's denn so? Ich nenne mal ein paar Beispiele, um dass ihr euch vielleicht darin wiedererkennt. Diese Beispiele sind weder abschließend noch besonders präzise. Es gibt auch Mischformen vielleicht. Und vielleicht habe ich auch irgendwas gar nicht angesprochen, aber nur mal so zum Nachdenken. Nehmen wir mal die erste Mischform, der Traditionalisten, habe ich den genannt, oder die Traditionalistin, immer auch die weibliche Form mitdenken. Das ist jemand, der sucht Beständigkeit in alten Werten, welche auch immer. Er scheut ein bisschen das Experiment, was Neues in seinem Leben anzufangen, und das Neue, das will er lieber nicht anpacken. Er will verlässliche Umstände in seinem Leben haben, was Familie, Beruf, Religion, Weltanschauung, Politik angeht. Und sein Trick ist damit eigentlich ein bisschen nach hinten gucken. Das, was hinter mir liegt, was vielleicht auch geschichtlich hinter mir liegt, was bewährt ist, was altbewährt ist. Früher war alles besser, never change a winning horse. Flucht in die Vergangenheit und damit ein wenig den Blick abgelenkt davon, dass in der Zukunft der Tod auf mich wartet. Die zweite Verdrängungsform wäre der Held. Das ist ein bisschen das Gegenteil. Das ist einer, der sich im Leben beweisen möchte, der etwas Ungewöhnliches vollbringen möchte, etwas Einmaliges, er will damit positiv auffallen, seine Möglichkeiten ausreizen, alles auskosten und kurz gesagt sich damit selber unsterblich machen. Die dritte Form wäre der Hedonist. Hedonist, das ist ein Fremdwort, was meint halt jemand, der Genuss in den Mittelpunkt stellt. Das ist einer, der sagt, ich lebe heute, ich trinke heute, ich esse heute das Beste, was es geht, ich genieße das Leben in vollen Zügen, nicht bei der Deutschen Bundesbahn, sondern in meinem Leben. Und als einfacher Mensch würde ich jetzt vielleicht sagen, ich gönne mir einfach was, ich trinke öfter mal einen über den Durst. Bei Intellektuellen trifft diese Variante häufiger in der etwas verfeinerten Form des Kunstgenießers auf. Das ist einer, der dann so Musik, Theater, Malerei gutiert, auf Vernissagen geht und dann sich an diesem Künstlerischen so ergötzt und das irgendwie als das Zentrum seines Lebens macht. Also ein bisschen jemand, der Genuss ersetzt mit einer ernsthaften Betrachtung dessen, was in seinem Leben eigentlich wirklich passiert. Vierte Musterform wäre der Träumer. Der Träumer ist einer, der so vom tristen Alltag wegguckt und lieber so in die Wolken blickt vielleicht, sich nach hinten lehnt, die Arme überkreuzt, in die Wolken schaut, guckt, ob da vielleicht sich kleine Schäfchenmuster ergeben oder Hasen. Der liest vielleicht bevorzugt Fantasy, Märchen oder schön geistige Literatur und der ist auch besonders anfällig für Rollenspiele oder vielleicht auch fürs Gamen, dass er irgendwo sich in eine Welt reingibt in Computergames, die ganz anders sind als das, was er tagtäglich erlebt. Das letzte Beispiel, was ihr vielleicht auch sein könntet, wäre der Arbeiter. Der hält sich selber in seiner Arbeit für unersetzlich. Die Arbeit ist sein Zentrum im Leben. Er arbeitet sich wund und verlangt das auch von anderen. Das sind also fünf Formen. Vielleicht habt ihr euch in einer dieser Formen ein bisschen wiedererkannt. Vielleicht habt ihr euch in mehreren Formen wiedererkannt. Ich persönlich erkenne mich in mindestens zwei dieser Formen ein wenig wieder. Und jetzt ist es so, es ist trotzdem so, das letzte Hemd, sagt man ja, hat keine Taschen. Nichts ist so gerecht wie der Tod. Und alle, die wir hier heute sitzen, das kann ich euch relativ gut versprechen, es gibt vielleicht eine kleine theologische Ausnahme, aber mit großer Wahrscheinlichkeit werden alle, die wir hier sitzen, sterben, Wurmfutter werden. Und dazu gucken wir uns jetzt einen kleinen Filmausschnitt an. Okay, Tilt? Okay, alles klar. Gut, also schade, läuft leider nicht der Clip, aber dann erkläre ich euch einfach. Vielleicht viele kennen den Film ja auch, das ist der Film Der Club der Toten Dichter. Wer kennt ihn? Dann kann ich es mir etwas einfacher machen halt. Gut, also da geht es um folgende Geschichte. Dieser Lehrer, gespielt von, wer ist der eigentlich, Williams? Robin Williams, genau. Nicht Robbie, sondern Robin Williams. Er spielt einen Mr. Keating, der früher mal selbst an dieser Schule war und sein großes Bestreben ist, den Kindern wirklich Begeisterung für sein Fach, für Literatur, für Poesie beizubringen. Und die erste Stunde, die er dort hält, da kommt er rein, läuft einmal durchs Klassenzimmer, flötet so ein bisschen so. Die Schüler sind vollkommen irritiert, weil früher haben sie nur so strenge, halsstarrige Lehrer erlebt, die streng ihr Programm durchziehen. Und sie gehen dann gemeinsam raus, stellen sich in den Flur, in dem Flur hängen so Bilder von alten Klassen, die früher mal hier an der Schule auch gewesen sind, und dann muss einer der Schüler ein Gedicht vorlesen, und im Gedicht da geht es dann darum, so pflücke die Rose, solange sie noch blüht, kommt eben der Begriff hoch, Carpe Diem, ein alter lateinischer Begriff, Carpe Diem, pflücke den Tag oder nutze den Tag. Und dann sollen sich die Schüler eben vorne an diese Bilderreihe dranstellen. Er lässt sie vorne dranstellen, sagt ja und so, guckt euch diese Leute an, die waren mal genauso wie ihr. Klappt's oder? Jo! Super!
Oh, Captain, mein Captain. Wer weiß, von wem das ist? Wer weiß es? Keine Ahnung? Es ist aus einem Gedicht von Walt Whitman über Mr. Abraham Lincoln. Also, Sie sprechen mich entweder mit Mr. Keating an, oder wenn Sie etwas mutiger sind, sagen Sie, oh, Captain, mein Captain. Und jetzt möchte ich ein paar Gerüchte zerstreuen, damit sie keine Tatsachen werden. Ja, ich war auch in Hurton und überlebte. Ja, aber damals war ich nicht das geistige Genie, das Sie jetzt vor sich sehen. Mein Gewicht von 88 Pfund entsprach etwa meinem geistigen Horizont. Wenn ich am Strand entlang lief, pflegten die Leute mit Gedichtbänden von Byron nach mir zu werfen. Fangen wir an. Mr. Pitts. Ein etwas unglücklicher Name. Mr. Pitts, wo sind Sie? Pitts, schlagen Sie Seite 542 Ihres Gedichtbandes auf. Lesen Sie die erste Strophe des Gedichts, das dort steht.
Jungfrau, nutze die Zeit, meinen Sie?
Ja, so ist es. Fangen Sie an. Ganz treffend auch für Sie, oder?
Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Die Zeit sehr schnell euch enteilt. Dieselbe Blume, die heute noch steht, ist morgen dem Tode geweiht.
Danke, Mr. Pitts. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Der lateinische Begriff für dieses Bild ist Carpe Diem. Die wörtliche Übersetzung?
Keine Ahnung, das ist was für Meeks.
Carpe Diem heißt, nutze den Tag.
Sehr gut, Mr.
Meeks.
Meeks. Noch ein ungewöhnlicher. Nutze den Tag. Pflückt Rosenknospen, solange es geht. Wieso verwendet der Verfasser dieses Bild?
Naja, er hat's eilig.
Nein, Gong. Aber danke fürs Mitspielen. Weil wir irgendwann nur noch Würmernahrung sind, Jungs. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder von uns, der hier anwesend ist, wird eines Tages aufhören zu atmen, erkalten und sterben. Ich möchte, dass Sie jetzt vortreten und diese alten Fotos sorgfältig betrachten. Sie sind oftmals an Ihnen vorbeigegangen, aber ich glaube nicht, dass Sie sie genau angesehen haben. Sie sehen gar nicht so anders aus als Sie, oder? Derselbe Haarschnitt, hormonstrotzend, genauso wie Sie. Unbesiegbar, genauso wie Sie sich sehen. Die Welt steht Ihnen offen. Sie glaubten, Sie seien für Großes vorherbestimmt. Ebenso wie viele von Ihnen. Aus Ihren Augen spricht die Hoffnung, ebenso wie aus Ihren. Haben Sie gewartet, bis es zu spät war, um aus Ihrem Leben auch nur einen Jota dessen wahr werden zu lassen, wozu Sie fähig waren? Denn sehen Sie, Gentlemen, diese Jungs dienen jetzt den Narzissen als Dünger. Aber wenn Sie ganz dicht herantreten, flüstern Sie ihnen Ihr Vermächtnis zu. Treten Sie näher. Hören Sie hin. Hören Sie. Carpe. Hören Sie es. Carpe. Carpe diem. Nutzet den Tag, Jungs. Macht etwas Außergewöhnliches aus eurem Leben.
War das verrückt? War was anderes?
Gespenstisch, das ist meine Ansicht.
Also die Empfehlung des Lehrers lautet Carpe diem, pflücke den Tag, haben wir gehört, oder vielleicht auch besser übersetzt, nutze den Tag. Vergiss auf jeden Fall nicht, den Tod im Auge zu behalten. Sei dir bewusst, dass dein körperliches, dieses Leben auf der Erde ein Ende haben wird. Und schau Gevatter Hein, das ist so ein norddeutscher Ausdruck für den Tod ins Gesicht. Und das ist mein Punkt Nummer 3, Gevatter Hein ins Gesicht geschaut.
Das ist ja eigentlich das, was der Herr Keating seinen Schülern nahe bringen will. Seid euch bewusst, dass ihr sterben werdet. Guckt dem Tod ins Gesicht und pflückt dann die Rosen. Ist erstmal eine nette Empfehlung, aber was bringt's? Ja. Wir vertun eine Chance, wenn wir den Tod verdrängen, hat der Benediktinermönch Anselm Grün mal vor einiger Zeit gesagt. Nämlich die Chance, dem Leben die eigene Lebensspur einzugraben, sich zu versöhnen und die Chance, dass Beziehungen ehrlich werden, wäre die Chance. Das Denken an den Tod, sagt Anselm Grün, heißt, das Geheimnis des Lebens wahrzunehmen. Das Leben selbst sei ein ständiges Loslassen von Geburt an und das bis in den Gipfel des Loslassens im Tod, sagt Anselm Grün. Und was meint der Bruder Anselm denn damit mit diesen Worten? Memento mori, denkt an den Tod, sagten schon die alten Lateiner. Nochmal ein schönes Bild und auch ein sehr typisches Bild in der Kunstgeschichte. Da ist der Totenschädel als Symbol des Todes zwischen der Blüte und der ablaufenden Sanduhr. Memento mori, denkt an den Tod. Und zu lernen, dass unser Leben vom Tod bedroht ist, also geradezu tödlich ist, muss man ja sagen, ist eine wichtige Lektion. Sie hilft uns, so viel ist uns relativ schnell klar, da müssen wir jetzt eigentlich gar keine großen theologischen Ausführungen dazu hören, wenn wir nur ganz kurz nachdenken, wirklich erwachsen zu werden, unser Thema unserer Predigtreihe, erwachsen zu werden. Erwachsen nachzudenken, das Wichtige vom Unwichtigen im Leben zu unterscheiden lernen. Mit wie viel Krimskrams beschäftigt man sich jeden Tag? Über was macht man sich? Über welche Kleinigkeiten macht man sich Sorgen? Was sind Dinge, die meinen Tagesablauf gestalten? Und etwas klarer noch wird die Bibel im Psalm 90. Dort heißt es auszugsweise, und ihr könnt jetzt hinten mitlesen, ich habe das mal auf die Folie mit draufgenommen. Da sagt der Psalmist, derjenige, der den Psalm geschrieben hat, Herr, meint damit natürlich Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht deinen Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fallen alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Jetzt kommt der bekannte Satz. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Lustig, in 1000 Jahren und tausende von Jahren Menschheitsgeschichte hat sich anscheinend wenig geändert. So 70, 80 Jahre lang sind ein schönes Endergebnis für ein menschliches Leben und somit eigentlich für mich ein ernsthafter Grund, langsam in die Midlife-Crisis zu kommen. So böse Zungen unterstellen, dass ich das schon seit einiger Zeit bin, seitdem ich mir die Haare wieder länger wachsen lasse. Aber die Menschen sind auf jeden Fall nicht Meister im sinnvollen Gestalten ihres Lebens, sondern sie bringen das Leben zu, wie ein Geschwätz steht in dem Psalm drin. Also so wie dahinplätscherndes Gelaber, Entertainment, Zeitvertreib im wahrsten Sinne des Wortes. Ich vertreibe die Zeit. Und mit wie viel Dreck laden wir eigentlich täglich unser Leben voll? So mit Dumpfbacken Fernsehen, was wir uns um die Ohren hauen, mit obskuren Hobbys, die wir pflegen, mit Pflege unserer Besitztümer. Vielleicht mit plätschernder Musik, die irgendwo im Hintergrund abläuft, mit Klamotten kaufen, mit Alkohol, allerlei Nichtigkeiten. Und wenn ich diese Aufzählung nur mal so mache, und dir ist bestimmt auch noch was anderes Schönes angefallen, Hand aufs Herz, wie viele Stunden hast du in der vergangenen Woche, in der letzten Woche, die hinterlegt, auf diese Weise verplempert und würdest das bitterlich bereuen, wenn du heute sterben müsstest? Und wenn du das erkennst, also wenn du jetzt vielleicht so ein paar Dinge vor Augen hast, wenn du denkst, oh, das hätte ich vielleicht irgendwie, hätte ich doch anders gemacht, wenn ich jetzt die Chance gehabt hätte. Was hättest du denn dann sonst getan? Hättest du vielleicht deine Mutter mal wieder angerufen, für die Älteren von euch? Die Jüngeren leben ja vielleicht eh noch bei den Eltern, aber vielleicht die Älteren, die so ein bisschen älter sind, hättest du vielleicht mal deine Mutter wieder angerufen, die darauf wartet, da hättest du vielleicht mal wiederum für die Älteren gesprochen, mit deinem Kind gespielt etwas länger, dir Zeit dafür genommen, oder wärst du vielleicht mal lange im Wald spazieren gegangen und hättest du die Natur und Gott genossen, ganz für dich oder vielleicht mit deinem Partner, Und dann mit einem Freund. Und ich, oder hättest du dich vielleicht mal wirklich erholt, so wirklich erholt, nicht nur so abgehangen, sondern wirklich erholt vom Inneren, vielleicht mal geschlafen, richtig ausgeschlafen, dass du am nächsten Tag wieder richtig fit bist. Und hättest du vielleicht Zeit gehabt, einem Freund zu helfen, der die Hilfe dringend benötigt hätte oder einfach mal ein offenes Ohr gebraucht hätte, oder hättest du vielleicht gebetet? Oder fällt dir was anderes Gutes ein, wo du sagen würdest, ja, das wären Dinge, die eigentlich wirklich dringlich wären und die mir auch wirklich weiterhelfen würden als ein oberflächliches Entertainment? Und warum hast du sowas nicht einfach getan? Was hindert dich eigentlich daran? Oder bist du dir des Ernstes deines Lebens, dass es nämlich nur so ein zeitlich begrenztes Geschenk ist, gar nicht so sehr bewusst? Erinnern wir uns nochmal an Anselm Grün. Anselm Grün hat ja gesagt, das Denken an den Tod heißt, das Geheimnis des Lebens wahrzunehmen. Das Leben sei ein ständiges Loslassen von Geburt an, das in den Tod als Gipfel des Loslassens münde, sagte er. Was ist denn das mit dem Loslassen? Bedeutet das, das Leben so als Schicksal runterzuschlucken und dann so mit einem Körper vom 10-Meter-Turm, irgendwie vom 10-Meter-Brett, den Tod als Ausgangstor entgegenzuspringen aus dem Leben? Ist das dann die gute Nachricht nach der schlechten, wie in diesem blöden Eingangswitz, den ich vorhin gemacht habe, dass man erst alles im Leben loslassen soll und dann soll man sterben, so getreu nach dem Motto, life is hard and then you die? Ist das das Geheimnis? Mitnichten. Es gibt wirklich ein Geheimnis des Lebens und das ist tatsächlich ein gar nicht so bekanntes Geheimnis, aber Jesus hat das vor 2000 Jahren in diesem Auflösungsbuch hier festgehalten. Das kann man heute noch nachlesen, wenn man will. Das mache ich jetzt mit euch. Wir kommen damit zu dem vierten Punkt von meiner Predigt, nämlich das christliche Todesgeheimnis. Anselm Grün hat schon recht, es gibt ein christliches Todesgeheimnis. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, also im Johannesevangelium 12, die Verse 23 bis 26, die müssten jetzt auf der nächsten Folie sein, genau. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Mit Menschensohn meint er sich in dem Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Okay, die findigen Hörer, so die Bibelchecker und Bibelbunnies hier im Publikum haben es natürlich gemerkt. Hier spricht Jesus erstmal von seinem eigenen Tod in dem Kapitel, von seinem Tod am Kreuz, der ihm damals in der Szene, die hier im Johannesevangelium steht, ganz kurz bevorstand. Er wird sterben und er weiß es. Ganz am Rande übrigens mal ein ganz toller Beweis dafür, wie nahe dieser Jesus am Willen seines Vaters dran war, am Willen des Gottvaters. Denn wer weiß schon, wann und wie er stirbt. Also außer Gottes Sohn wissen das wohl wenige bis niemand vielleicht, wann er ganz genau stirbt. Und ob diese Form von Nahtodwissen etwas ist, um das wir Jesus beneiden sollen, das dürfte auch fraglich sein. Also ich persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich wäre nicht so unbedingt begeistert, die Stunde meines Todes vorher zu kennen. Es sei denn, es wäre zum Beispiel der 24.12.2114, dann wäre ich 150 und wahrscheinlich etwas lebenssatt dann, aber so vorhergehende Termine würden mich wahrscheinlich eher erschrecken. Aber an der Stelle, in dem Johannesevangelium, klingt noch mehr an. Das Leben, wie wir es kennen, unser normales, alltägliches Leben, das ist irgendwie nicht so die Creme de la Creme und das ist ein Umstand, der eigentlich jedem von uns irgendwie auffällt. Da gibt es ein Lied von der deutschen Band Blumfeld, die hat das vor einem Jahr mit einem Song schön oder sagen wir mal lieber realistisch auf den Punkt gebracht. Die singen da so an einer Stelle, Arbeit, Fernsehen, Schlafen gehen, so macht das Leben keinen Sinn. Vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung von, was viele Leute so machen. Was wir in lichten Momenten düster erahnen, das spricht Jesus in der Stelle aus. Unser Leben, wie wir es einrichten und gestalten, das ist eigentlich nicht das Leben, das sich Gott für uns vorstellt. Eigentlich nicht. Und vielleicht ist es nicht mal ein Leben, das den Namen Leben überhaupt verdient. Das ist vielleicht ein bisschen damit zu vergleichen, was Kinder mit ihrem Alltag machen würden, wenn die Eltern sich nicht um sie kümmern würden. Wer Kinder hat, weiß das vielleicht, oder wer mal Kinder zu Besuch hat, vielleicht spät aufstehen, Fernsehen, Playstation daddeln, Pommes und Süßigkeiten in sich reinstopfen und sich 3 Wochen nicht waschen. Könnte sein, dass das dabei rauskommt halt. Und das Ganze jetzt so, dieses Bild jetzt mal übertragen auf die Erwachsenenwelt, und dann wäre es sehr die Frage, ob man sich dann noch erwachsen nennen dürfte, wenn man sich eigentlich das anguckt, was man tut. Das Problem ist also letztendlich ähnlich. In uns schlummert etwas, das nennt die Bibel den alten Menschen. Kommt an verschiedenen Stellen, kommt so dieser Ausdruck vor, oder der alte Adam wird auch manchmal gesagt. Dieser alte Mensch, der ist zwar etwas unzufrieden mit seinem Leben, der klebt aber aus Nichtwissen, aus Gewohnheit, vielleicht auch aus Stolz an dieser armseligen Existenz. Er hat sein Leben lieb. Eigentlich mag er sein Leben, eigentlich möchte er sein Leben gar nicht so aufgeben und er möchte auch gar nicht sterben. Aber er wird es nach Jesus' Aussage verlieren, wenn das so ist. Er wird es endgültig verlieren. Man könnte jetzt sagen, vielleicht gerade deswegen, denn er hängt da sich an etwas, das er nur mit wenig Mühe letztlich selber als unbefriedigend einordnen müsste, wenn er ein bisschen drüber nachdenken würde. Jesus starb dann am Kreuz für uns, für unsere Schuld, so sagt die Bibel, so sagt Jesus selber auch, erklärt das auch vorher, und irgendwie stellvertretend als ein Opfer für unsere Unfähigkeit, es eigentlich alleine zu packen, in Gottes Willen zu leben, wirklich gut zu sein und wirklich Gutes zu tun. Das schaffen wir nicht. Und deswegen ist Jesus für uns gestorben. Das ist natürlich die große christliche Botschaft, die große zentrale Botschaft des Evangeliums. Aber an der Stelle, in diesem Johannesevangelium, steckt noch ein bisschen mehr drin, wenn man tiefer reinschaut. Nämlich, Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er geht uns auch voran. Wir können ihm folgen. Jemand, der vorangeht, dem kann man folgen. Und jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, was bedeutet diese Stelle denn da, wenn da sowas steht halt, ne? Wer mir dienen will, der folge mir nach, wie in den körperlichen Tod? Könnte es ja eigentlich heißen. Ne? Also es könnte ja heißen, dass Jesus sagt, ja, wer mir dienen will, der soll das Gleiche tun wie ich. Aber das ist nicht gemeint. Jesus meint nicht, dass der körperliche Tod das ist. Und wir können auch nicht körperlich sterben und körperlich wiederkommen, wie Jesus das getan hat. Also wirklich leiblich auferstehen in diesem Leben, in dem wir jetzt drin sind. Passiert ja auch praktisch nicht, oder kennt ihr einen Fall in dem Sinne? Es gibt vielleicht Ausnahmen, es gibt auch ein paar biblische Ausnahmen, aber das ist nicht der Regelfall. Der körperliche Tod, sage ich jetzt mal, der ist in der Regel für jeden von uns, wie wir hier sitzen, dran. Wir sind alle Wurmfutter. Wir werden alle eines Tages, unser Körper, wie er heute da ist, wird eines Tages in der Form vergehen. Aber Jesus redet an der Stelle von was anderem. Er redet nämlich von einem geistlichen Tod, also nicht von einem körperlichen, sondern von einem geistlichen Tod und dann auch einer geistlichen Wiederauferstehung schon in diesem Leben. Nicht die Auferstehung, die in der Bibel beschrieben wird, als diejenige, die später dann mal kommt, sondern eine Auferstehung, die in diesem Leben schon passiert. Und da steht nämlich drin, oder das bedeutet, wer sein altes Leben hasst, wer sein altes Leben, das, was er jetzt führt, was noch da ist, wenn er das hasst, wenn er das erkennt, dass das nicht die Erfüllung ist, für die steht offen, dem wird angeboten, es durch ein neues und durch ein ewiges Leben mit Jesus auszutauschen. Das ist das Angebot von Jesus. Leicht gesagt, aber wie geht denn das vonstatten? Wie schaffen wir denn das? Oder was können wir tun dafür, das zu machen? Und da steht auch im Johannesevangelium drin, in Johannes 5, Vers 24, das ist die nächste Folie. Jesus hat es beschrieben, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn er wahrlich, wahrlich sagt, dann sagt er, jetzt passt mal, also dann jetzt hört mal genau hin, das ist jetzt echt richtig, was ich euch sage, das ist eine wichtige Botschaft. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört, wer das Wort von Jesus hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das ist sein Vater, Gott im Himmel, der hat das ewige Leben, der hat schon das ewige Leben, wenn das passiert, wenn dieser Glaube in ihm beginnt, wenn er versteht, was dort für ein Plan abläuft, und er kommt nicht in das Gericht, also in das Gericht, was später mal stattfindet, wenn die Erde zu Ende ist, sondern er ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er hat ein neues Leben. Das heißt also, wenn man das jetzt so bildlich betrachtet, wer Glaube an Jesus findet, der tritt wie durch so eine Tür in ein neues Leben rein. Er macht die Tür auf, macht die Tür zu, hinter sich ist das alte Leben, das ist tot, er ist in einem neuen Leben drin. Und das heißt eigentlich im Prinzip, er ist geistlich schon einmal gestorben. Nämlich sein altes Leben ist er losgeworden, wirklich losgeworden, sagt das die Bibel. Sie sagt nicht, ihr müsst dann was dafür tun, dass das alte Leben dann irgendwie aufhört und das neue beginnt, sondern es beginnt einfach. Und jetzt erst, in dem Moment, wenn das passiert ist, wenn ich diese Tür durchschritten habe, dann beginne ich erst in dem Sinne zu leben, wie Jesus es definiert, nämlich in der Ewigkeit in Gottes Liebe. Ab dem Moment. Und das ist jetzt allerdings kein statischer, kein einmaliger Vorgang, Viele Leute, die so theoretisch darüber nachdenken, sagen, ja, das ist irgendwie eine bequeme Botschaft. Ich gehe da durch so eine Tür rein, ich nehme Jesus einmal an, ich glaube einmal und dann ist es ja vorbei, dann bin ich auf ewig gerettet halt. Aber das ist damit nicht gemeint und das wäre auch unlogisch, das so zu betrachten. Denn in dem Moment, wenn ich durch diese Tür gehe, ändert sich mein Leben insofern, als dass Jesus ja mich auffordert in dieser Stelle im Johannesevangelium, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein, sagt er. Das sind seine zentralen Worte in der Stelle. Das heißt, wir müssen nicht körperlich sterben, um zu Jesus kommen zu können, um Jesus nachfolgen zu können, sondern durch unseren Glauben sind wir unser altes, fleischliches Leben losgeworden. Und damit wir nicht in den toten Sumpf zurückrutschen, können und sollen wir Jesus darin dienen, dass wir ihm nachfolgen. Nicht mehr und nicht weniger. Also wir sollen jetzt nicht irgendwie ein Programm abziehen, was irgendwo schon aufgeschrieben steht und was die Christen jetzt alle machen sollen, sondern wir sollen Jesus nachfolgen. Eine extrem unbequeme Botschaft für den Traditionalisten, den ich vorhin angesprochen habe. Das bedeutet nämlich, das ist eine radikale Umkehr. Das ist nicht sowas, wo ich sage, ach, ich gebe mal so eine Willenserklärung ab, die Wahlkarte eingeschmissen, dann ist es vorbei. Sondern das ist eine radikale Lebensveränderung, die wie ein Tod ist. Also ganz praktisch. Das heißt also nicht mehr, nicht weniger, als dass wir ab diesem Punkt ein Leben mit dem lebendigen Gott, mit dem auferstandenen Jesus Christus führen können und führen sollen. Und noch praktischer heißt es, einfach ihn fragen, mit seiner Gegenwart rechnen, in jeder Sekunde meines Lebens. Das meint das. Ihm nachfolgen, ihm dienen, ihm folgen, bei ihm sein. Und wenn ich dann später mal körperlich sterbe, und das ist ja eigentlich unsere Sorge, vielleicht hat nur Woody Allen keine Angst in dem Sinne vor dem Tod. Wobei ja auch der zweite Satz etwas bedenklich ist. Aber viele von euch, oder ich denke, die meisten von euch werden sehr bedenklich auf ihren eigenen Tod schauen. Aber wenn wir dann körperlich sterben, dann weiß ich ganz genau als Christ, er ist die ganze Zeit nicht nur in meinem Leben bei mir, sondern auch in dem Moment des Todes bei mir. Und wenn ich in meinem Leben, wie so schön im Psalm 23 heißt, durch ein finsteres Tal gehe, dann wird er bei mir sein. Dann ist er bei mir. Und wenn ich heirate, Kinder bekomme, wenn mir was Schönes in meinem Leben passiert, wenn entscheidende Dinge passieren in meinem Leben, dann freue ich mich und er ist bei mir. Er ist also immer bei mir, an guten und an schlechten Tagen und hilft mir noch nach vorne zu schauen, bei ihm zu bleiben. In Römer 6 steht, zu dem Thema nochmal, Römer 6, Vers 6, wir wissen ja, das kommt jetzt nicht hinten, ich lese es euch nur vor, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Das heißt, da ist ein Abschnitt drin, das Alte ist vergangen, das Alte ist gekreuzigt, das Alte ist beerdigt und ein neues Leben beginnt eben in diesem lebendigen Leben mit Jesus. Und ganz praktisch wird das übrigens auch wenn es um die Taufe geht. Zur Taufe heißt es im Römerbrief im 6. Kapitel, ganz in der Nähe von der Stelle, die ich gerade schon vorgelesen habe. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Die Taufe ist also, ich sag mal, ein Zeichen dafür, dass wir für das alte Leben begraben sind. Also in einer Taufsymbolik passt das auch ganz gut rein. Wenn ich untergetaucht werde, wenn ich in das Wasser getaucht werde, das ist sozusagen wie eine Beerdigung und ich stehe im neuen Leben an Christus wieder auf nach der Taufe. Das ist ein Symbol für das, was innerlich passiert. Was eigentlich passiert, dass dieses alte Leben abgelegt ist und dass Jesus mich in ein neues Leben aufnimmt, dass ich ihm nachfolgen kann. Und die Taufe zeigt dann auch, dass wir den gleichen Weg gehen, wie Jesus das sagt, folgt mir nach, ich bin vorausgegangen, folgt mir nach, den Christus für uns vorausgegangen ist. Wir dürfen ihn auf sicherem Wege folgen, auf ganz sicherem, ausgetretenen Wege, den er beschützt und können mit ihm rechnen. Das ist das christliche Geheimnis, was damit zusammenhängt. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich persönlich. Bist du jemals einen solchen Schritt gegangen? Bist du gestorben in dem Sinne? Bist du in diesem geistlichen Sinne gestorben und hast du jemals dein Leben so auf Jesus neu ausgerichtet, dass es dir das neue Leben wirklich heißen kann? Hast du dich angesprochen gefühlt oder war das jetzt irgendwie was für dich eine ganz neue Botschaft gewesen ist? Und hast du denn, dann, wenn du schon getan hast, hast du ein altes Leben satt gehabt? Oder hast du es jetzt satt? Hast du es erkannt, dass es irgendwie dass das Leben, was du führst, nicht das ist, was eigentlich für dich vorgesehen ist? Und glaubst du daran, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Dass er stimmt, was er von sich selber sagt und dass er für dich und deine Fehler gestorben ist, auferstanden ist, also wirklich von den Toten auferstanden ist, und das heißt dann ja, dass er heute noch lebt und dich mit den Worten des Evangeliums, die zwar 2000 Jahre alt sind, aber die heute noch genauso reinknallen können, wie damals bei den Leuten, die er angesprochen hat, glaubst du, dass er dich damit aufruft, ihm zu folgen, zu ihm zu kommen und ein Leben mit ihm zu führen? Wenn du das glaubst und jetzt das erste Mal vielleicht glaubst du das, dann möchte ich ganz herzlich einladen, mit uns aufzustehen, alle, und gemeinsam mit uns das Vaterunser, und zwar diesmal mal aus ganzem Herzen zu beten. Viele Leute, die das Vaterunser nicht kennen, steht es hinten auf der Folie drin, aber ich möchte euch bitten, alle aufzustehen und das Vaterunser zu beten. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt noch ein paar kurze Infos zum Abschluss. Ab nächste Woche beginnt eine Predigtreihe, zu der ich euch sehr herzlich einladen möchte, denn bei dieser Predigtreihe wird mal was passieren, was hier etwas ungewöhnlich ist. Da werden mal 5 Leute predigen, die nicht regelmäßig bei uns predigen und uns erzählen werden, was sie immer schon mal so auf dem Herzen hatten, was sie uns sagen wollten. Kurzes Intermezzo, schwierig mit den Kindern gerade, aber macht mal eben ganz kurz eine Sekunde die Augen zu und hört mal eben zu. Könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Ich erkläre jetzt nicht, was das zu bedeuten hat, sondern dann kommt nächste Woche wieder, da wird der Chris Schmidt predigen und der wird dann die Auflösung dazu geben, was das zu bedeuten hat. Sind wir gemein, ne? Und jetzt letzte Geschichte noch, ich spreche noch einen Segen. Bitte alle nochmal kurz aufstehen, ich verlasse euch mit einem Segen nochmal. Also, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.